Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
RevLab.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Draußen mit Klausen. Heute spreche ich über ein ziemlich kontroverses Thema, über das bis vor kurzem nach meiner Wahrnehmung ein bisschen zu wenig diskutiert wurde. Aber das ändert sich gerade, so habe ich den Eindruck, Prostitution, darum geht es. Und dass es sich gerade in Deutschland geändert hat und ziemlich intensiv darüber im Moment diskutiert wird, hat zu tun mit der Erfurter Professorin für christliche Sozialwissenschaft und Sozialethik Elke Mack, die vor kurzem eine Studie veröffentlicht hat, die in Deutschland, wo es eben eine besondere Situation gibt, für ziemliches Aufsehen gesorgt hat. Und darin fordert sie zusammen mit ihren Co-Autoren Ulrich Rommelfanger und Jakob Dropnik, jetzt nicht Prostitution zu verbieten, wie es manchmal abgekürzt in der Zeitung heißt, sondern das gewerbliche Betreiben von Prostitution zu verbieten, also nicht Prostituierte strafrechtlich oder polizeilich zu verfolgen, wohl aber freie. Das ist das nordische Modell. Über diese Forderungen, ihre juristischen und ethischen Argumente und natürlich finde ich auch ihre theologischen Motive interessant, möchte ich mit ihr sprechen. Wir sind über Zoom verabredet und verbunden. Herzlich willkommen, liebe Frau Mack.
Hallo, Herr Dr. Klausen. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben und dass die EKD an mir Interesse hat, wo ich ja doch eigentlich eine katholische Theologin bin.
Genau, ob unser Thema und Ihre Position was mit einem konfessionellen Unterschied zu tun hat oder auch gar nicht, darauf kommen wir bestimmt nachher. Mhm. Ich sage vielleicht vorweg mal, warum mich dieses Thema beschäftigt, obwohl es ja gar nicht so lange in meinem Arbeitsbereich ist, als Kulturbeauftragter EKD. Was habe ich da mit dem Thema Prostitution zu tun? Es ist nur so, dass ich regelmäßig mal von Leuten angesprochen werde, was eigentlich evangelische Theologie, überhaupt Kirche, Diakonie zur Prostitution sagen. Und einerseits verfüge ich über keine Sachkenntnis, muss man ja auch, ist ja auch ein komplexes Feld. Und dann kenne ich auch keine Betroffenen, was ja auch wichtig wäre. Und ich selber schwanke immer so hin und her, dass ich denke, ja, ich lehne Prostitution ab. Andererseits muss ich ja auch anerkennen, dass es in unserer Gesellschaft ganz andere Einstellungen gibt. Und dann ist man als Theologe und Theologin schnell auch dem Verdacht ausgesetzt, ja, so reaktionär und lustfeindlich und sexualitätsfeindlich und repressiv zu sein. Und trotzdem, wenn ich das mal so wahrnehme, wenn ich bei einer Autobahnausfahrt ausfahre und sehe diese Riesenschilder und auch Parks, dass Zwangsprostitution ein Massenphänomen ist, das aber, wie ich so die Vermutung habe, in den Diskussionen um Gleichberechtigung gegenwärtig ein bisschen zu wenig thematisiert wird. Können Sie meinen inneren Zwiespalt verstehen? Sie sind ja viel, viel länger in dem Thema drin.
Ja, ich kann Sie gut verstehen. Wir sind ja beide Theologen, wir sind Christen, überzeugte Christen. Und da möchte man natürlich keinen Menschen verletzen. Ja? Und auch nicht die, die anders denken oder die, die nicht so sind wie wir oder nicht aus einer, sagen wir mal, einer dezidiert christlichen Glaubenswelt kommen und hat auch Verständnis für Menschen, die anders agieren. Der Respekt vor der Vulnerabilität von Menschen, in diesem Fall also der Prostitution, der eint uns, denke ich. Aber es ist auch eine wichtige Aufgabe für uns Christen und Christinnen zu sagen, wenn es in anderen Lebensumständen, die uns vielleicht gar nicht so vertraut sind, um grobes Unrecht geht, um Menschenrechtsverletzungen, um Würdeverletzungen, dann ist es eigentlich unsere genuine Aufgabe als Christen und Christinnen auch dagegen anzukämpfen. Ja? Und wir haben hier in Deutschland erklärtermaßen auch Konsens unter Medien und auch von außen betrachtet das Bordell Europas. Wir haben eine unglaublich hohe Zahl an Bordellbetrieben in unserem Land. Wir haben, was uns die Innenbehörden berichten, eine sehr hohe Zahl an Zwangsprostituierten, ein großes Dunkelfeld für Menschenhandel und die Prostituierten, die mir bekannt sind, oder Menschen in der Prostitution, das sind wirklich die meisten sehr, sehr arme Menschen, sehr, sehr geschundene und verletzte Menschen. Und insofern glaube ich, sollten wir uns durchaus mit dem Thema beschäftigen. Es ist ein urchristliches Anliegen, sich für die Armen und die Geschundenen oder wie vielleicht der jetzige Papst auch uns jetzt nochmal besonders aufgetragen hat, dass wir uns um diese Menschen kümmern und an die Ränder der Gesellschaft gehen.
Wie sind jetzt Sie denn auf das
Ja.
Thema gekommen? Es ist ja nicht automatisch, dass man, wenn man Professorin für christliche Sozialethik ist, auf das Thema Prostitution kommt.
Nein, das ist eigentlich nicht, eigentlich wenn, dann wären ja eher die Moraltheologen bei uns dafür zuständig. Aber die befassen sich mit dem Thema sehr wenig. Ich bin aber eigentlich durch ein ehrenamtliches Engagement drauf gekommen. Ich habe Schwester Lea Ackermann, die sich ja lange Jahre um Opfer von Prostitution hier in Deutschland und auch in Afrika gekümmert hat, Mitte der 90er Jahre kennengelernt. Ich glaube, es war 94 in Bonn. Und da hat sie mir und anderen berichtet, dass sie sich um die Aussteigerinnen kümmert, um die Opfer der Prostitution. Und dann habe ich mich auch im Rahmen von Solvo, die einfach Jahre, eigentlich fast Jahrzehnte, ehrenamtlich gekümmert und habe vor allem bemerkt, dass es in Klöstern auch Schutzwohnungen gibt, wo Frauen und deren Kinder unterkommen können und natürlich dem Milieu entzogen werden. Und dann haben wir aber mitbekommen, dass durch die Einführung des Prostitutionsgesetzes in Deutschland im Jahr 2002 es zu einer Explosion derartiger Fälle kam. Die bis heute steigt ja das Angebot und die Nachfrage enorm an. Und da ist eigentlich erst so diese krasse ja, Situation von Zwangsprostitution entstanden. Auch von ausländischen Frauen, die hierher verschleppt werden und dann misshandelt werden. Ich habe es einfach von der seelsorgerlichen Seite und von der Seite der sozialen Arbeit mitbekommen. Und ich dachte, also wenn ich noch dazu sagen darf, ich dachte dann lange, na ja gut, es ist ein seelsorgerliches und soziales Problem. Bis ich dann auch gemerkt habe, es rührt mich auch als Ethikerin an. Denn gerade als Sozialethikerin muss ich mich ja darum kümmern, dass Gesellschaft humane Strukturen hat, dass rechtsstaatliche Ordnung sinnvoll konzeptioniert ist. Und dass die Grundrechte in einem Land eingehalten werden. Und bis ich allerdings dann dazu kam, ein Sexkaufverbot zu fordern und die Gesetzgebung per se anzugehen, hat es einige Jahre gedauert. Also ich würde sagen, das war dann so in den, ja, so 12, 13, 2012, 13, wo ich dann wirklich klar hatte, nein, da muss gesetzlich was verändert werden.
Das merkt man Ihrer Studie auch an. Sie haben sie nicht alleine geschrieben, sondern mit zwei Co-Autoren. Man merkt an, da ist wirklich viel, viel Arbeit hineingeflossen und jahrelange Beschäftigung. Ich finde es interessant, nochmal von Ihrem ehrenamtlichen Engagement zu hören. Eine Assoziation dazu ist, dass es ja eine lange Tradition hat in der kirchlichen Barmherzigkeitsarbeit, sich für prostituierte Frauen einzusetzen. Das hieß dann früher, glaube ich, so Rettungshäuser für gefallene Mädchen und so. Aber es waren ja auch Anfänge der Bahnhofsmission im 19. Jahrhundert, wenn so Mädchen vom Land in die Stadt kamen, um da Jobs zu finden und dann gleich nichts ahnend und naiv in die Prostitution geführt zu werden. Das hat ja auch eine lange kirchliche Geschichte. Aber weil wir einige Hörerinnen und Hörer in der Schweiz haben, müssen, und es auch in Deutschland nicht jeder weiß, müssten Sie vielleicht mal kurz skizzieren, warum ist es eigentlich in Deutschland so ein besonderes Thema? Man hatte sich ja viel Gutes dabei gedacht, als man Anfang der 2000er Jahre dieses Feld liberalisierte. Und nun scheint es so, dass man so eine Kehrseite von Liberalisierung wahrnimmt. Oder wie können Sie das kurz skizzieren für unsere Hörerinnen und
Ja,
Hörer?
gerne, gerne. Also ich glaube, Sie haben es schon richtig beschrieben. Wir haben mit Schweiz, Österreich, Belgien, Holland zusammen eigentlich eine außerordentlich weltweit betrachtet außerordentliche Situation, in der der Sexkauf als legal gilt. Zwar etwas reguliert, aber legal. Und das Ansinnen des deutschen Gesetzgebers war es 2001, als das Gesetz dann beraten und gemacht wurde, Prostituierte zu entstigmatisieren und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich sozial zu versichern, krankenversichert zu sein, vor allem. Und auch, es hieß damals wörtlich in der Beratung zum Gesetz und in den Akten, sie sollten ihren Dirnenlohn einklagen können. Da muss ich schon sagen, war ich ein bisschen belustigt, weil mir ja bekannt war, dass es in der Prostitution nur per Vorkasse Dienstleistungen gibt. Also was dieses Ansinnen des Gesetzgebers sollte, das war, ist mir bis heute nicht klar. Aber das andere ist schon klar, dass man in einer toleranten Gesellschaft, die jetzt auch nicht alle nach der christlichen Moral leben, ja, oder monogame Ehen anzielen, das ist ja jedem überlassen, wie er oder sie das möchte, dass man da nicht mehr sagt, wir bestrafen Frauen dafür, dass sie sich prostituieren. Ich glaube, das ist ein gesellschaftlicher Konsens unter uns allen aufgeklärten westlichen demokratisch orientierten Menschen. Dazu muss man jetzt kein Christ sein. Aber dann gleich daraus zu sagen, wir wollen sie nicht stigmatisieren und deshalb legalisieren wir jede Art von Bordellbetrieb, jede Art von sexueller Praktik und finden es auch nicht verwerflich, wenn es Zuhälter gibt und auch Freier, ja, es gibt ja auch Freier Studien, die Sie auch in unserer Studie nachlesen können und Freier Foren, wo ganz klar erkennbar ist, also das ist die übelste Sorte Mensch, die also Frauen verachtet und auch noch an deren Leid Lust empfindet. Ja, also das sind nämlich die Folgen einer liberalen Gesetzgebung. Dann geht praktisch die Gesetzgebung für Prostitution aus dem Strafrecht heraus ins Zivilrecht. Und das bedeutet, dass jeder, der eine Gewerbestätte aufmacht, zum Beispiel ein Bordell, dann als ordentlicher Geschäftsmann, Geschäftsfrau gilt, die auch nicht leicht kontrolliert werden kann. Also auch Polizei, wenn sie den Verdacht hat, dass es jetzt hier um Zwangsprostitution geht und Frauen, die das unfreiwillig machen, die müssen ja erst einen richterlichen Beschluss haben, um in diese Stätten hinein zu können. Und das schwankt eben sehr stark. Das schwankt auch in der Schweiz sehr stark, was ich mir habe sagen lassen. Da gibt es Kantone, da ist das kein Problem. Ja, da ist Prostitution ziemlich gut unter Kontrolle und auch gar nicht so zulässig, aber in anderen schon. Also ich glaube, es ist auch in der Schweiz sehr, sehr konfessionsabhängig und sehr abhängig geht. Wie die einzelnen Länderbereiche dann ausgerichtet und regiert sind. Bei uns ist es das nicht, bei uns ist es generell in Deutschland komplett legalisiert.
Das finde ich erstmal interessant, auch immer diesen Vergleich zu anderen Ländern, dass es in der Schweiz föderal ist, das leuchtet mir sofort ein.
Viel
Dass,
stärker, ja.
viel stärker, nicht? Ja.
Ja.
Dass wir aber auch sozusagen mit Holland so eine bestimmte Liberalisierung hatten. Das war damals Rot-Grün, die Bundesregierung, die das gemacht hat. Ich nehme wahr, dass andere Länder, Skandinavien und Frankreich, schon ganz andere Kurse fahren. Wo würden Sie sagen, war bei uns in Deutschland so ein Kipppunkt, wo aus einer ja ursprünglich sinnvollen Intention, also Prostitution aus der Stigmatisierung und Kriminalisierung, also Prostituierte aus der Kriminalisierung und Stigmatisierung herauszuholen, wo es dann tatsächlich sich umgedreht hat und gefördert hat, dass eben Männer über Frauen ganz anders verfügen. War es dieser nur mal zum Nachvollziehen, dieser Switch vom Strafrecht ins Zivilrecht, dass das einfach jetzt normale Betriebe sind, wo man eben nicht mehr so als Polizist reinspazieren darf? Oder gab es noch andere Gründe?
Also ich würde es zeitlich schon da festmachen. Es ist natürlich dann auch so, wenn eine derartige unkontrollierte Angebotssituation eintritt, dann schafft sich das Angebot seine Nachfrage. Das kann ich Ihnen jetzt, ich bin ja noch Ökonomin, das ist ja ein wirklich klares Gesetz der Ökonomie. Wenn es ein attraktives, billiges Angebot gibt, dann gibt es auch viele Nachfahrer plötzlich, die es vorher nicht gab. Also die Situation, dass jetzt Abiturienten zu ihrer Abiturfeier ins Bordell gehen oder mal ein Geburtstag von Männern im Bordell gefeiert wird, das hat es früher selbstverständlich nicht gegeben. Und das verändert gesellschaftliches Bewusstsein auch
Und
gegenüber
das gibt es
Frauen.
jetzt? Entschuldigung, da muss ich mal reingehen. Das gibt
Ja,
es
ja,
jetzt?
ja. Ja, das gibt es sehr häufig. Also wir haben das gerade unter vielen Frauen, die sich dafür interessieren und auch politisch engagieren, besprochen. Also wir haben hier viele Klagen und wir haben auch viele Klagen von jungen Frauen, die natürlich jetzt die junge Generation, die auf Instagram oder ja sogar Tinder oder dergleichen unterwegs ist, die eigentlich ein respektvolles Miteinander erwarten, auch in sexueller Hinsicht, sehen sich jetzt damit konfrontiert, dass sie von Männern Anfragen kriegen, ja, können wir uns nicht treffen? Ich bin auch dafür bereit zu bezahlen. Ja, ich habe gerade auch, also sind vielleicht, es sind keine Einzelfälle. Also wir haben auch, also nur mal anekdotisch von einer jungen Frau, ist ja anonym gehört, die gesagt hat, ja, ich wollte mich gerne jetzt mit einem verabreden, der klang so nett auf dem Profil. Und der hat aber dann gleich gesagt, du, die halbe Stunde Anfahrt mache ich aber nur, wenn da heute Abend was läuft. Also es verändert sich einfach eine Haltung auch gegenüber Frauen, dass sie praktisch eine Bringschuld bekommen, sich auch sexuell zur Verfügung zu stehen. Da ist das gesellschaftliche Bewusstsein bei Männern zum Beispiel in Schweden komplett diametral anders, die seit weit über 20 Jahren ein Sexkaufverbot haben. Also in Schweden, wenn Sie Umfragen glauben und wenn Sie letztendlich auch die gesellschaftliche Stimmung mitbekommen, ist völlig klar, man kauft sich keinen Sex. Ja, das kann immer nur freiwillig passieren. Das muss auf Augenhöhe passieren. Und da kommt natürlich noch ein zusätzliches Gesetz dazu, was die Schweden haben. Nein heißt nein. Ja, und eine große Verschärfung von der Gesetzgebung zur Vergewaltigung. Da hat man eine ganz andere Sensibilität auch gegenüber dem, was sexualisierte Gewalt ist. Und das kriegen Sie jetzt, haben Sie jetzt auch in Frankreich, jetzt haben Sie im Endeffekt in diesen ganzen Staaten, die diese neo-abolitionistische Gesetzgebung übernommen haben und die den Bewusstseinsstand und auch, würde ich sagen, das zivilisatorische Niveau jetzt auch erreicht haben, zu sagen, nee, also sowas wie Prostitution, das geht eigentlich nicht.
Auf den Begriff Neo-Abolitionismus kommen wir gleich noch. Ich habe nur eine kurze Assoziation, weil ich das irgendwo in der Zeitung gelesen habe, dass es in Frankreich jetzt für Freier, die man sozusagen erwischt, nicht nur Strafen gibt, sondern auch so Bewusstseinsseminare oder wo ihnen mitgeteilt wird oder wo mit ihnen eingeübt wird oder ihnen erklärt wird, was eigentlich bei Prostitution so passiert. Stimmt das
Ja,
oder ist das falsch?
das ist korrekt. Es gibt verpflichtende Schulungen. Ja, schauen Sie, denken Sie mal so wie in der Fahrschule. Ja, also Sie müssen, wenn Sie erwischt wurden als jemand, der illegal Sex kaufen möchte, als potenzieller Freier, ob Sie es jetzt getan haben oder nicht, also werden Sie dazu verpflichtet, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und dann wird Ihnen erzählt. Ich denke, ich war natürlich noch nicht auf so einer Schulung, aber ich weiß es ganz klar von Französinnen und französischen Journalisten, die sagen, es wird ihnen über das Schicksal von Frauen berichtet, es wird berichtet, wie stark Frauen physisch und psychisch darunter leiden. Die Franzosen gehen auch davon aus, dass Prostituierte eine deutlich höhere Sterblichkeitsrate haben als Normalbevölkerung und eine viel kürzere Lebenserwartung. Und das wird den Freiern erzählt und es wird natürlich mit der Absicht, Geschlechtergerechtigkeit, Achtsamkeit zwischen den Geschlechtern zu erzielen, gewisse Betroffenheit dann auch zu erreichen. Ob man das schafft, weiß man ja nicht. Also wenn man in moralischer Hinsicht unterwegs ist, dann ist es immer schwierig, ja. Wir wissen nicht, ob die Botschaft ankommt. Aber ich finde die Idee zu sagen, verpflichtende Schulung, Aufklärung und klar machen, dass es hier um ein asymmetrisches Machtverhältnis geht, in dem die Frau im Prinzip ihre Recht auf sexuelle Selbstbestimmung aufgeben muss. Und das ist nicht in Ordnung. Das, also wir haben alle in unseren, also alle in unseren europäischen Ländern und auch natürlich in der europäischen, in den europäischen Verträgen ganz klar ein Recht auf Gleichrangigkeit stehen, ein Recht auf Gleichberechtigung, ja, und ein Recht auf Würde und ja, die Unverletzlichkeit der menschlichen Person, die durch die Menschen- und Grundrechte garantiert wird. Das ist in jedem demokratischen Rechtsstaat eigentlich klar bei uns.
Aber dann sagen wir, machen wir doch mal kurz, jetzt nicht so eine Schule im Kurzdurchgang, das wäre ein bisschen unseriös, aber ich fand es bei der Lektüre Ihrer Studie auch besonders erhellend, wirklich nochmal in Ruhe und sehr fundiert mit vielen Äußerungen aus der Polizei, von Medizinerinnen, etwas über die Wirklichkeit von Prostitution zu erfahren. Das ist ja, darüber weiß man ja viel zu wenig, außer dass man irgendwelche komischen Klischees im Kopf hat. Sie hatten schon ein paar Punkte benannt, aber ich frage noch mal nach. Also die Wirklichkeit der Prostitution, Sie haben gesagt, es betrifft vor allen Dingen Frauen, dann natürlich Frauen, die arm sind, die bildungsarm sind, die häufig auch aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, also auch sprachliche Schwierigkeiten haben, kein eigenes Netzwerk haben, also besonders ausgelieferte oder verwundbare Frauen. Sie haben es in Ihrem Buch auch den Begriff Vergewaltigung gegen Bezahlung genannt, also dass Prostitution jetzt nicht irgendwie eine Art von ein bisschen anderer Arbeit, also Sexarbeit ist, sondern tatsächlich Vergewaltigung gegen Bezahlung, ein extremer Fall von Patriarchalismus. Und Sie haben auch schon nochmal die gesundheitlichen Folgen benannt, also dass eben Frauen in der Prostitution ein hohes Krankheits- und auch ein früheres Todesrisiko haben.
Ja, wir haben das getan. Also der Begriff Vergewaltigung gegen Bezahlung stammt jetzt von Betroffenen, von der ist nicht von mir, das ist von Prostituierten, die das selber so empfunden haben. Aber Sie fragen ja jetzt nach den Experten aus der Medizin und der Psychiatrie, die wir befragt haben. Und da kann ich Ihnen nur berichten, um jetzt objektive Daten zu nennen, dass wir bei weit über 70% starke psychische Erkrankungen vorfinden, prostitutionsspezifische, kaum reversible posttraumatische Belastungsstörungen sowie andere chronische psychische Erkrankungen. Das machen vor allem die Trauma, die Vereinigung der Trauma Forscher und Psychiater deutlich, dass die posttraumatischen Belastungsstörungen so stark sind, wie sie normalerweise eigentlich bei Folteropfern oder Kriegskombattanten haben. Also das ist schon eine harte Nummer, also wenn ich von so hohen Zahlen und so starken psychischen Erkrankungen ausgehen muss. Also man merkt es auch an Aussteigerinnen, die sich sehr, sehr schwer tun, diesem Trauma der Prostitution dann eigentlich zu entkommen und wieder Vertrauen zu schöpfen, auch zu Männern oder wieder Beziehungen einzugehen. Das ist dann wirklich für die meisten fast unmöglich.
Ganz schockiert,
Dann
wenn ich da kurz, wenn ich kurz reingehe, da, weil mich das beim Lesen schockiert hat, weil ich das überhaupt mir nie so vor Augen geführt hatte, dass Sie an einer Stelle beschreiben, dass es eben auch Frauen gibt, die wieder zurückkehren in die Prostitution, was man als Außenstehender schwer verstehen kann. Und zwar ein traumapsychologischer Grund wurde genannt. In der Prostitution gibt es die Möglichkeit, diesen psychischen Mechanismus es abzuspalten. Und wenn man rausgeht aus der Prostitution, wird man sozusagen von den Erfahrungen, die dann Platz haben, geradezu überschwemmt. Das fand ich beim Lesen schockierend. Ich weiß nicht, ob das wie signifikant dieser Phänomen, dieser Mechanismus ist.
also es sind zwei Dinge. Einmal dissoziieren die meisten Frauen. Das heißt, ich muss einen Teil des Körpers abspalten und ich muss auch den prostitutiven Akt selbst abspalten. Ich muss mich sozusagen dann muss so tun, als ob mich das in meiner Identität und Seele eigentlich nicht anbetrifft, was der andere da jetzt im Moment mit mir macht. Das ist das eine. Und das andere ist die psychische Abhängigkeit, die häufig dann auch zu Zuhältern existiert. Wir haben ja die sogenannte Loverboy-Masche oder Sugar Daddy, was wie sie sich selbst nennen sogar. Also Männer, die Frauen erstmal sehr nett behandeln, sodass sie sich in sie verlieben. Meistens sind es ja, Frauen, von denen sie schon ahnen, dass sie dann abhängig werden. Das ist sehr viel auch, ich will es nicht generalisieren, aber Menschen, die dann zum Opfer werden leicht und die sonst aber kaum gute, stabile Beziehungen in ihrer Familie oder in ihrer Lebenswelt haben. Viele Frauen, die vorher schon ja, auch misshandelt wurden, die in der dann in der Prostitution landen. Und wenn sie einmal in diesem Gewerbe sind und nach außen hin keine stabilen Beziehungen, wird es sehr schwer fallen, hier rauszukommen. Weil die einzige menschliche, stabile Beziehung, die sie haben, ist dann der Zuhälter. Dieser Zuhälter, das ist teilweise sogar der Ehemann oder irgendein Verwandter. Wir haben ja sogar Clanstrukturen in NRW, wo die Mädchen in diesen Clans praktisch in die Prostitution hineingeboren werden, wo dann erwartet wird, dass sie sich alle prostituieren. Das sind Abhängigkeiten, die man sich kaum vorstellen kann. Ich kann Ihnen das aber nicht so erklären, weil ich letztendlich natürlich keine Traumaspezialistin bin. Ich habe es nur selbst auch aus wissenschaftlicher Quelle und aus verschiedenen Quellen unabhängig voneinander immer wieder berichtet bekommen. Aber wir müssen natürlich auch noch die medizinische Seite betrachten, denn es kommt bei den meisten Prostituierten ja zu chronischen Erkrankungen der Geschlechtsorgane. Wir haben sehr, sehr häufig sexuell übertragbare Krankheiten, sogenannte STI. Wir haben auch schwere Verletzungen der benachbarten Organe. Im Grunde genommen, wenn Sie sich das so vorstellen als Frau, ich meine, das können Sie als Mann nicht ganz so nachvollziehen, aber wenn Sie auch als Frau 20 Freier haben am Tag oder 40, also es gibt da Berichte, das ist unglaublich. Also es mag ja auch ein paar geben, die ein paar weniger haben, aber wenn Sie nur diese, sagen wir mal, 2 Dutzend Männer haben, der Körper ist nicht dazu ausgerichtet, so häufig Sexualverkehr zu haben. Das halten Sie ja nicht durch. Also was mir berichtet wird von den Betroffenen selber, machen sie das dann auch oft unter Schmerzen. Ja, und betäuben sich aber dann anderweitig entweder durch Alkohol oder Drogen, damit die Schmerzen selber nicht so empfunden werden. Aber dass das ein lustvoller Sexualverkehr sein soll, das muss ich Ihnen sagen, das sollten wir niemandem glauben, der von Seiten der Sexlobby das vertritt. Denn
Denn da
das
gibt es
kann
natürlich auch
medizinisch
einige,
nicht
genau, da
sein.
gibt es natürlich auch einige Lobbyistinnen, es gibt auch einen Berufsverband SexarbeiterInnen, glaube ich.
Ja.
Wie schätzen Sie diese Gruppe ein?
Also, die Zahlen der Innenbehörden und der Staatsanwälte und Kriminalbeamten, die wir haben, deuten darauf hin, dass über 90% diese Tätigkeit nicht freiwillig machen. Jetzt gibt es natürlich sehr wenige, sehr lautstarke deutsche Frauen, die diesen Berufsstand vertreten und auch alles dafür tun, dass dieser Berufsstand erhalten bleibt. Ja, wenn Sie so wollen, jeder Wirtschaftsbereich hat seine Lobby. Ich würde auch nicht in Abrede stellen wollen, dass es einige gibt, die das vielleicht gerne machen möchten, weil sie hier für sich einen Modus gefunden haben. Aber man würde doch in keinem anderen Bereich auf 5 bis 10% derer hören, die das Gegenteil von dem behaupten, was die wissenschaftliche Medizin und Psychotherapie herausgefunden hat, beziehungsweise auch die Innenbehörden der Länder. Ich bin sehr auch, wenn ich mir genau anschaue, welche Frauen darüber sprechen, dann sind es oft Profiteurinnen der Prostitution, indem sie selber schon Bordelle betreiben oder in der Geschäftsführung sind oder einen Teil der Sexlobby darstellen. Also ich meine, man muss, wenn es zu Menschen- und Grundrechtsverletzungen kommt, bei über 90% derer, die in einem Bereich arbeiten, die schützen, die hier schwere Verletzungen erleiden und schwere psychische Traumata erleiden. Ja, so würde normalerweise eine verantwortliche Politik vorgehen.
Also ich habe auch überlegt, welche Gegenargumente sind Ihnen gekommen oder kommen Ihnen. Das eine ist sozusagen der Einspruch von solchen Verbandsvertreterinnen. Das andere ist dieses Argument, da wollte ich Sie fragen, wie Sie es einschätzen, dass man, wenn man eben stärker gegen Prostitution vorgeht, diese in die Illegalität abdrängt. Was würden Sie darauf sagen?
Dieses Narrativ ist weit verbreitet und es ist falsch. Wir haben uns auch mit dem nordischen Modell beschäftigt und haben uns mit anderen Gesetzgebungen im Vergleich beschäftigt. Ich halte es für ein falsches Narrativ der Sexkauflobby. Denn wenn Sie schauen, was zum Beispiel in Schweden, wo es ja die langjährigsten Erfahrungen gibt, passiert ist, natürlich brauchen wir uns nicht die Illusion machen, dass wir Prostitution abschaffen könnten. Das ist so ähnlich wie wir auch Mord nicht abschaffen könnten, schwere Körperverletzungen, ja, jede Art von Straftat. Wir können die Straftat per se nicht abschaffen, aber wir können sie eindämmen. Und wir erleben das in Ländern, wo es ein Sexkaufverbot gibt, aber keine Stigmatisierung der Prostituierten. Das ist einfach zu einem Desinteresse der organisierten Kriminalität in diesem Bereich kommt, es auch fast keinen Menschenhandel mehr gibt, weil damit kein Geld mehr zu verdienen ist und damit dann das Angebot der Prostitution in Ländern total runtergeht und die Prostituierten, die da noch ihre Dienste anbieten, eigentlich polizeilich bekannt sind. Denn mir sagen die Staatsanwälte, das geht dann alles in die digitale Welt und Wohnungsprostitution, wenn es überhaupt noch gibt. Und da, wo Freier hinkommen, kommt die Polizei auch hin, weil es ja digitalisiert ist. Also die Dunkelfeldthese ist eigentlich diametral umgekehrt zu verstehen. Jetzt haben wir ein extremes Dunkelfeld. Wir gehen konservativ gesprochen von rund 250.000 Prostituierten pro Jahr aus. Müssen Sie natürlich jetzt die letzten 20 Jahre rechnen, wie viele dann jedes Jahr auch immer wieder ausgetauscht wurden. Da reden wir schon insgesamt von einigen Millionen Menschen, die durch das System gingen. Und von diesen 250 pro Jahr sind die neueste Zahl ist 22.000 angemeldet. Ja. Wenn wir das jetzt mathematisch genau anschauen, dann haben wir ein über 90-prozentiges Dunkelfeld. Wie soll sich das Dunkelfeld nochmal erhöhen? Das Dunkelfeld wird sich reduzieren, weil es transparent wird und weil die meisten Angebotsstätten in einem solchen Modell dann nicht mehr existieren.
Ein
Ich würde
anderes,
sagen, es
ja.
verlagert sich eher dann in andere Felder. Ich meine, jede Art von freiwilliger sexueller Kontakt ist ja in keiner Weise ausgeschlossen. Da wird es dann andere Modelle geben, aber die sind dann eben nicht mehr ausbeuterisch.
Einen anderen Spruch, kein Argument, aber so ein Spruch, den man manchmal hört, ist, Prostitution sei das älteste Geschäft der Menschheit. Ist ja so ein Wort, das man gelegentlich, hört. Und lasse sich eigentlich gar nicht verbieten. Und dazu habe ich mal die Assoziation, ähnlich kann man auch über Sklaverei sprechen. Das ist ja auch eine uralte
Ja.
Institution. Nichtsdestotrotz würden wir immer sagen, also Sklaverei gibt es auch heute noch, aber wir würden sie abschaffen wollen oder eindämmen wollen. Und da kommt das Wort Abolitionismus, das kommt ja aus dem Kampf gegen die Sklaverei. Sie selber bezeichnen Ihre Position als neo-abolitionistisch oder ist das Zufall
Also,
oder ist das ein direkter Verweis auch auf den Kampf von Menschenrechtsaktivistinnen und Aktivisten, aber auch von Christen gegen Sklaverei?
mir ist jetzt die Herkunft aus der Sklaverei gar nicht so bekannt wie Ihnen, aber ich weiß nur, dass die neuen Staaten, die das Sexkaufverbot eingeführt haben, das als neoabolitionistisch selbst bezeichnen. Das ist deshalb, weil man nicht mehr zum generellen Abolitionismus kommt, aus dem Wissen heraus, Prostitution lässt sich nicht abschaffen, genauso wie Mord sich nicht abschaffen lässt, ja. Aber es gibt auch noch Sklaverei hier bei uns. Es werden immer wieder mal Menschen versklavt. Aber es ist natürlich ein wesentlicher Unterschied, ob ich eine Institution als Gewaltsystem verbiete oder ob ich sie legalisiere. Ja? Damit kommt dann auch das gesellschaftliche Bewusstsein dafür, dass es sich hier um Unrecht handelt. Und ich glaube, das ist der entscheidende zivilisatorische Schritt, den wir machen müssen, dass wir etwas verbieten, was Unrecht ist, ohne diejenigen, die Opfer dieser Institution werden, in irgendeiner Weise zu entwürdigen. Nochmal, wir wollen sie ja nicht doppelt zum Opfer machen, sondern wir wollen die Prostituierten würdigen, und ihnen Schutz gewähren, auch auf die Gefahr hin, dass sie dann nicht mehr diese vielen Freier haben, die sie vorher vielleicht hatten. Aber ich würde sagen, wenn ein solches Modell damit verbunden ist, Sozialarbeit mit den Prostituierten zu machen, ihnen Ausstiegshilfen zu geben, ihnen Fürsorge zu geben, ihnen vielleicht auch Schulungen zu geben, um alternative Berufe zu finden, dann ist es ein sehr, sehr humanes Modell. Und so ist es auch in mehreren Ländern in Praxis.
Jetzt würde ich gerne noch mal kurz auf die Debatte eingehen, die Ihre Studie ausgelöst hat. Sie sind natürlich nicht komplett alleine in der Landschaft herum. Nichtsdestotrotz, Ihre Veröffentlichung hat doch ein, so was ich gesehen habe, ein ziemliches Medienecho ausgelöst. Das ist ja nicht immer so, wenn man eine Studie veröffentlicht. Und es gab jetzt auch eine ganze Reihe von politischen Wortmeldungen aus unterschiedlichen Parteien, die sich auf Sie bezogen haben. Wie erleben Sie das?
Ja, ich habe mich schon sehr gefreut, dass ein ethisches Buch, was auch ja auch in dem völkerrechtlichen Teil oder im verfassungsrechtlichen Teil auch sehr abstrakt ist, ja, so viel Anklang findet. Es scheint schon einen Nerv der Zeit getroffen zu haben. Und vor allem, glaube ich, haben wir auch mal weitergedacht und wir haben versucht, alle potenziellen Gegeneinwände zu diskutieren und dann auch argumentativ zu entkräften. Also es gibt, also um jetzt nochmal auf Ihre Frage zu antworten, ich bin absolut glücklich über das gesellschaftliche Bewusstsein, was jetzt dadurch nochmal neu angestachelt worden ist und auch die Aufnahme in der Parteipolitik, wo ich auch sehe, dass jetzt auch im Deutschen Bundestag doch einiges an Bewusstsein passiert ist. Ja, also insofern kann man eigentlich nur froh sein, wenn sich da tatsächlich mal gesellschaftlich was ändern würde.
Und zwar eben gerade in den letzten ein, zwei Wochen über Parteigrenzen hinweg. Jetzt aber doch nochmal die Frage nach der Theologie. Also dieses Buch ist dezidiert rechtsethisch, also verfassungsrechtlich, sehr medizinisch, polizeilich informiert. Also ein Buch, das man nicht gleich weglegen kann, weil man sagt, ach, da hat eine Theologin was geschrieben, das braucht uns nicht anzugehen, sondern sie versuchen ja ganz stark eben eine auch nicht theologische Plausibilität herbeizuführen für ihre Position. Nichtsdestotrotz interessiert mich natürlich als Theologe, was sind eigentlich ihre theologischen Motive und Argumente? Ist es sozusagen diese nochmal christlich, nicht exklusiv, aber besonders christlich motivierte, dieser Einsatz für das Prinzip der Menschenwürde? Ist es das?
Also das Buch Sexkauf ist erstmal für eine säkulare Öffentlichkeit gedacht, bewusst auch verfassungsrechtlich verfasst, vor allem auch für Juristen, weil ich dort eigentlich klarlegen wollte, dass wir eindeutig einen Verfassungsbruch haben und alle vordergründigen strafrechtlichen Argumente abgeräumt werden. Aber natürlich verfolge ich persönlich eine hermeneutisch-christliche Ethik, die ihre Motivation im christlichen Glauben findet und wo die spezifische Sorge für die Schwachen, für die Vulnerablen ist. Und wenn Sie es biblisch haben wollen, wenn Sie das Verhalten Jesu Christi gegenüber Prostituierten sehen, dann ist es in höchstem Sinne würdigend. Vergebend, ja, liebevoll, achtsam. Und wir haben im Endeffekt ja eben eine Schrift, die uns dazu herausfordert, gerade sich diesem Menschen auch zu widmen, und zwar ganz bewusst, weil es hier um die Allerärmsten und Geschundensten geht und weil ja diese 95, 98% Frauen, und ich muss sagen, natürlich betrifft es auch die wenigen Männer, die in dem Metier sind. Ich will jetzt hier nicht, ich möchte für alle sprechen, ja, weil es hier einfach um eine Würdeverletzung geht in der Hinsicht, dass hier Menschen verobjektiviert und instrumentalisiert werden in ihrer Sexualität und in ihrer Körperlichkeit. Ja, also ich bin dem dann natürlich genau nachgegangen, was es bedeutet, auch in der Verfassungstradition. Und ich würde sagen, wenn und vor allem, was es auch moralpsychologisch bedeutet. Also das war mir ein Anliegen auch von der christlichen Ethik her. Und da ist es einfach so, dass wenn ein anderer Mensch sich ihres oder meines Körpers bemächtigt, und Macht sozusagen über einen erhält. Und das ist bei Frauen natürlich noch viel schlimmer als bei Männern, insofern, und das will ich jetzt mal explizit sagen, insofern Frauen dann penetriert sind, sind sie ausgeliefert. Das ist die klassische Situation einer Vergewaltigung. Und da sind sie einfach als Frau daran angewiesen, dass ihr Partner oder ihr Mann, mit dem sie das tun, sie gefühlvoll, achtsam, respektvoll behandelt und dann auch sofort reagiert, wenn sie etwas nicht möchten. Ja, das ist auch in der guten Ehe so. Natürlich ist das Allerwichtigste, dass wir uns als Partner einfühlsam miteinander sexuell begegnen, ja, und dass der Respekt vor der Frau da ist, dass unter Umständen in der idealen Situation der Mann sogar darauf achtet, dass die Frau erstmal ihre Lusterfüllung auch hat, ja, und ihre sexuelle Erfüllung. Und das ist ja in keiner Weise in einem prostitutiven Akt gegeben. Da ist es ja eher so, dass durch den Sexkauf klar ist, da kauft sich einer eine einseitige Wahrnehmung einer sexuellen, und sie bezeichnen es ja sogar als Dienstleistung, das würde ich immer in Anführungsstrichen stellen, ob das überhaupt eine Dienstleistung sein kann. Und diese Wahrnehmung, wenn Sie bei uns die Freierforen lesen, die ich bewusst im Buch haben wollte, um die Realität wenigstens an drei Seiten zu zeigen, oder ein paar mehr sind es vielleicht, aber nicht mehr als fünf, da sehen Sie, mit welcher Brutalität, Härte und einseitigen Gewalt Freier sich Frauen nehmen. Und die Frau, die kann sich dann nicht mehr wehren, und auch wenn es vielleicht politisch nicht opportun ist, aber medizinisch ist es klar, Frauen haben etwas weniger Körpermasse als Männer. Frauen sind physisch in aller Regel unterlegen und können sich in einer Situation derartiger Art nicht wehren. Ja? Und sie können von Freiern in der Prostitution nicht erwarten, dass sie dann auf ein Nein reagieren.
Genau, das sind also besonders harte Seiten in Ihrer Studie, wollte ich jetzt gar nicht zitieren. Und ich habe auch dann auch die Lektüre abgebrochen, weil es wirklich brutal ist und abstoßend.
Lieber überspringen.
Ja, ich habe ein, zwei Seiten gelesen, dann
Weiß
reichte, da war der Eindruck für mich, reichte es mir dann. Was ich aber nochmal sehr schön und interessant fand, war, wie Sie Ihre theologische Position beschrieben haben, Ihre theologische Motivation. Und da habe ich gesagt, da sehe ich jetzt nicht, was daran spezifisch katholisch oder nicht auch von einem evangelischen Theologen gesagt werden könnte. Nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, ohne da wirklich ein Fachmann zu sein, dass es in Deutschland noch keine einheitliche kirchliche Position gibt. Mir ist aufgefallen, dass die evangelische Diakonie einen eher noch akzeptierenden Kurs fährt. Wie nehmen Sie den theologischen Diskurs, evangelisch wie katholisch, Caritas wie Diakonie wahr?
Also ich würde da unterscheiden zwischen den Wissenschaftlern in der Ethik. Da sind wir uns ökumenisch vollkommen einig. Also da haben wir sowieso fast keine Differenzen, oder ich habe da noch nie wirklich Differenzen erlebt zwischen evangelisch-katholisch. Und da ist auch völlig klar, dass Prostitution als unsittlich gilt, Prostitution als menschenwürdeverletzend gilt und in der Sexualmoral natürlich in keiner Weise eine Akzeptanz findet. Also hätte ich niemanden, wüsste ich niemanden, der das so tut. Aber wir haben darüber hinaus karitative Verbände und auch die Diakonie. Und wir haben auch viel soziale Arbeit im Bereich der Prostitution. Wir haben auch die befragt in unserer Studie, und zwar repräsentativ. Wir haben alle angeschrieben. Und wir haben einen überwiegenden Rücklauf bekommen von ja, Menschen oder Institutionen der sozialen Arbeit, die uns bestätigt haben, dass die Frauen es nicht freiwillig tun und dass Frauen starke Verletzungen dadurch erfahren. Aber wir haben auch die KfD und Diakonie. Die beiden Verbände unterscheiden stark zwischen Zwangsprostitution und gegebenenfalls freier Sexarbeit und verstehen sich auch so, dass sie praktisch ihre Achtung und ihre Achtsamkeit gegenüber Prostituierten so weit, würde ich sagen, ausdehnen, dass sie auch für freie Sexarbeit Verständnis haben. Ich kann die Motive verstehen. Ich muss Ihnen aber ehrlich sagen, ich glaube, beide Verbände meinen es gut, aber eigentlich sind sie einer Unterscheidung aufgesessen, von denen alle Experten aus Psychotherapie, Medizin und auch Betroffene sagen, die gibt es eigentlich gar nicht. Denn Prostitution bei den Betroffenen geschieht fast immer aus einer zwanghaften Lage heraus. Und wenn es nur bittere Armut ist, wenn sie nur eine irreguläre Migrantin sind, die sonst keine Alternative sieht, oder wenn sie nur einfach mit den Mitteln, die sie haben, nicht auskommen. Es sind immer Zwangslagen und es sind nie Frauen, die eine hohe berufliche Bildung haben und schöne andere berufliche Alternativen vor sich sehen. Ja, und insofern glaube ich schon, dass hier eine große Naivität herrscht, die sicherlich aus einer guten Motivation heraus passiert. Aber was mir fehlt, ist, man kann Seelsorge nicht nur unpolitisch betreiben. Ja, ich denke, man darf einfach auch als Christ keine Toleranz für sexuelle Ausbeutung haben, sondern muss für die Opfer auch politisch eintreten. Und da muss klar sein, die Mittel des Rechtsstaates sind zu nutzen, und politische Änderungen sind herbeizuführen. Und wenn wir uns nur mit dem Status quo arrangieren und meinen, wir können jetzt mit Seelsorge die Sache lösen, dann muss ich sagen, das halte ich für naiv. Ich fordere schon auf, auch den KfD und die Diakonie, unsere Studie nochmal zu lesen, die verfassungsrechtliche Schlussfolgerung, auch die rechtsethischen Überlegungen, die drinstehen. Es müsste eigentlich klar sein, dass man die Position, die sie haben, nochmal überdenkt. Da würde ich schon sehr dazu ermutigen. Denn es kann nicht sein, also ich darf Ihnen jetzt nur eine kleine Anekdote oder Geschichte noch erzählen. Ich bin von sehr säkularen Journalisten gefragt worden, warum treten Sie eigentlich für ein Sexkaufverbot ein? Ihre eigenen Verbände, KfD oder Diakonie und noch andere SKF, die der Sozialdienst katholischer Frauen, die haben doch dieselbe Position wie die Bordellbetreiber. Und sie treten doch wie die Sexarbeiterinnen auch dafür ein, dass Prostitution nicht weiter reguliert wird. Da habe ich gesagt, Moment mal, das sind aber zwei unterschiedliche Paar Schuhe, ja. Also einerseits Bordellbetreiber und Sexarbeiterinnen, die sich so nennen, ich würde sie jetzt selbst auch nicht so bezeichnen, aber sie nennen sich so, die treten aus Eigeninteresse, um diese Institutionen aufrechtzuerhalten, ja, als Lobbygruppe für die Sache ein. Die Sozialverbände möchten eigentlich die Situation humanisieren und sind meines Erachtens auch noch in einem Nachdenkensprozess, wagen es aber nicht, rechtspolitisch zu werden. Ja, es ist vielleicht auch so wie bei mir und bei Schwester Lea Ackermann. Wir haben lange Jahre gebraucht, bis wir den Mut hatten zu sagen, so, wir fordern jetzt ein Sexkaufverbot. Die Situation ist zu arg, sie ist zu katastrophal. Es gibt immer mehr Opfer. Die ganze Situation explodiert. Jetzt müssen wir dagegen aktiv werden.
Ein wichtiges Stichwort, politische Seelsorge, aber wirklich sehr plausibel und eindrücklich von Ihnen argumentiert, liebe Frau Mack. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich weise alle nochmal, die zugehört haben, auf Ihre Studie hin, die Sie zusammen mit Ulrich Rommelfanger und Jakob Tropnik, ich nenne die Namen nochmal, weil Sie als Team gearbeitet haben, unter dem Titel Sexkauf im Nomos Verlag zu erhalten ist, wirklich sehr, sehr lesenswert. Aber erst einmal vielen herzlichen Dank dafür, dass Sie den Mut aufgebracht haben, sich in dieser ja komplexen Frage so präzise zu äußern, sinnvoll zu arbeiten und auch einfach eine tolle Diskussion in Deutschland ausgelöst haben. Vielen Dank, Frau Mack.
Ich danke Ihnen, Herr Clausen.